immer so in so Brillen, wenn ich predige. Also Jörg muss ein bisschen runterdrehen, wenn ich laut wäre und sehr begeistert bin, dass ihr nicht alle vom Stuhl fallt. Es ist die erste Predigt in diesem Jahr und da macht man sich natürlich so seine Gedanken, was man in diesem Jahr alles erleben wird. Was kann man von den Vorhaben, Plänen, Wünschen, Sehnsüchten in diesem Jahr erreichen? Oder? Das ist doch ein bisschen so der Gedanke, die so da sind. Ja, man hat bestimmte Vorstellungen. Also irgendwie geht man nicht einfach nur ins Jahr, denn da ist eine schwarze Wand, die geht einfach durch. Und irgendwo hat man ja doch gewisse Dinge, die einen beschäftigen und hat Wünsche, die man in Erfüllung gehen sehen möchte und was von all dem wird dann sich am Ende des Jahres verwirklicht haben. Ihr wisst es vielleicht auch schon, so in zunehmendem Alter, mit jedem Jahr scheinen die Jahre schneller zu vergehen, wie man älter wird. Ja, der Udo nickt schon sehr wissend und weise. Und man stellt fest, das, was man sich für dieses Jahr vorgenommen hatte, am Ende des Jahres, wie viel hat man davon erreicht? Oft ist es nicht all das, was man sich erhofft hatte, was man sich gewünscht hat, was man angevisiert hatte. Und so wird sich manchmal die Frage stellen, was kommt dieses Jahr dabei raus? Was bringt es, wenn ich mich wieder so reinhänge wie im vergangenen Jahr? Ja, manche Arbeitnehmer werden sich das fragen. Was kommt dabei rum, wenn ich richtig reinhänge und am Ende des Jahres kriege ich einen feuchten Händedruck und vielen Dank und ein gutes neues Jahr und mehr ist dabei nicht rausgekommen. Und welche Frucht, welches Ergebnis wird meine Anstrengung dann zeitigen? Ja, was wird sich bewähren von dem, was ich da gemacht habe? Andere denken sich vielleicht, werde ich das, was ich im letzten Jahr erreicht habe, in diesem Jahr nochmal erreichen können? Das letzte Jahr war gut, werde ich dieses Jahr nochmal erreichen können? Oder werde ich die Kraft gar nicht dazu haben für dieses Jahr? Und eher ausbrennen, bei all den Fragen sehen wir vielleicht, dass es hier sehr stark um was geht?
Leistung.
Um uns. Oder? Was wir können, wie wir uns anstrengen, was wir geben können oder könnten, wenn wir nur uns richtig zusammenreißen würden. Ist das eine gute Grundlage für Zuversicht? Ihr sagt so schnell nein, aber die Welt sagt ja. Du kannst alles erreichen, wenn du es nur willst. Du kannst alles machen, du musst es nur wollen. Dann schaffst du es. Da gibt es ein Motivationsseminar, für die man viel Geld ausgibt, wo man dann eingepeitscht wird und gesagt kriegt, wie man sich richtig jeden Tag motivieren kann, Höchstleistung zu bringen. Aber viele, die diesem Pfad folgen, die stellen am Ende fest oder irgendwann auf der Strecke fest, dass diese Grundlage für Zuversicht trügerisch ist, und vor allem vergänglich ist. Denn in jedem Jahr wird man älter und weniger leistungsfähig. Wenn die eigene Leistungsfähigkeit die Grundlage für Zuversicht ist, dann sind wir so richtig angeschmiert. Unser Thema ist heute mit Zuversicht in ein gelingendes Jahr. Die Elberfelder Bibel, die spricht, ich kann es mal auf die Präsentation wechseln. Die Elberfelder spricht von Freimut, die Luther Bibel spricht da von Zuversicht, also scheint Freimut und Zuversicht so synonym zu sein. Das griechische Wort Paresia bedeutet so viel wie die Freiheit im Sprechen, die Unbefangenheit in der Rede. Also das, was ich versuche zu haben, wenn ich hier vorne stehe, versuche ich Parisier zu haben. Freies und furchtloses Vertrauen, fröhlicher Mut, Kühnheit, Zuversicht, was man braucht, wenn man zum Beispiel im Krieg geht und weiß, dass einem die Kugeln um den Kopf pfeifen und man hofft, man kommt trotzdem durch. Freies, das Benehmen, durch das man auffällt oder sich öffentlich keinen verschafft, also im Prinzip man eine öffentliche Wahrnehmung kreiert durch ein bestimmtes Verhalten. Das ist, kann kühn sein, Kühnheit sein. Ja, ich habe von einem Fassadenkletterer gehört, Amerikaner, der gedacht hat, was kann ich machen, um Öffentlichkeit zu kreieren für den Schutz des Lebens. Und er hat gedacht, ich riskiere mein Leben als Ausdruck dessen, dass es mir wirklich ums Leben geht und ich klettere jede Hochhausfassade, die ich irgendwie finden kann, hoch. Ich lasse mich sponsoren und da gibt es auch Medien, die dazu gucken, ob ich das schaffe oder eben runterfliege. Aber das schafft Öffentlichkeit, öffentliche Wahrnehmung eines Anliegens. Ja, das ist, wäre zum Beispiel auch Kühnheit. Paulus schreibt den zweiten Korintherbrief, aus dem wir heute unseren Predigtext haben, in der Absicht, eine angeknackste Beziehung wiederherzustellen. Dazu schreibt er ihnen in den ersten zwei Kapiteln, was ihn zu diesem Brief motiviert und warum er ihnen, warum er sie noch nicht besucht hat, obwohl er es vorhatte und was er ihnen jetzt eigentlich in diesem Brief schreiben möchte. Im dritten Kapitel spricht er dann davon, dass ich bei ihnen nicht neu empfehlen muss. Ja, manchmal braucht man ja, wenn er irgendwo neu hinkommt, ein Empfehlungsschreiben von jemandem. Aber Paulus war ja nicht da neu, mit seinem Brief ist er nicht neu angekommen, aber es gab wohl Leute, die ihn nicht mehr persönlich kannten und deshalb sagt er, trotzdem schreibe ich ja kein Empfehlungsschreiben, von irgendjemand liefere ich keins mit, weil es gibt da Dinge, die mich bei euch ausweisen. Und davon lesen wir. Wir lesen 2. Korinther 3, 1 bis 18. Fangen wir wieder an, uns selbst empfehlen? Oder brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von anderen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgetragen von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf Tafeln des fleischenden Herzens, die fleischende Herzen sind. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von euch, von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu denen des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben, in Herrlichkeit geschah, sodass die Söhne Israels nicht fest das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch vergeben, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht wegen der überragenden Herrlichkeit. Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor. Das ist nun der zentrale Vers. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist. Wo auch der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ihr denkt, das ist ein unglaublicher Text, da steht so viel drin, da kann man, also, wären heute Abend noch dran, wenn ich alles anschauen würde. Deshalb, wie gesagt, Vers 12 ist so der zentrale Text für heute. Und ich habe 4 Punkte: Paulus Zuversicht, Hoffnung und Freimut, Freimütigkeit leben, in der Not, im Gebet und Freimütigkeit gewinnen. Das sind die 4 Punkte mit den 2 Unterpunkten bei Punkt 3. Paulus Zuversicht. Was ist die Grundlage der Zuversicht? Das war die Eingangsfrage, ja. Was ist die Grundlage unserer Zuversicht? Ist es unser Vermögen, unser Können, unsere Kraft, unsere Energie? Er hat die Gewissheit, dass sein Werk nicht vergeblich ist, denn die Korinther sind sein Brief, sein Empfehlungsschreiben. Und dennoch ist das nicht seine Sicherheit. Ist es nicht Grundlage seiner Zuversicht? Er spricht davon, was sein Dienst in Korinth bewirkt hat. Er hat eine Gemeinde hinterlassen mit Gläubigen, von denen er überzeugt ist, dass sie eine bleibende Frucht sind. Das ist nicht verloren. Warum? Was macht ihn da so sicher, dass sie nicht verloren gehen? Weil er sagt, es ist auf ihre fleischigen Herzen geschrieben worden. Und dieses fleischige Herz, das bedeutet im Prinzip das erneuerte Herz. Da ist ein neues Herz. In das hinein hat Paulus geschrieben, der Heilige Geist hat durch Paulus geschrieben und hat eben diese Menschen nicht nur lebendig gemacht, sondern sie beschrieben mit dem Gesetz Gottes, mit dem inwendigen Gesetz, wonach sie leben werden, so wie es in Ezekiel 36 angekündigt worden war. Und das ist die Ursache für die Zuversicht, die Paulus hatte. Gott selbst würde da bleibende Frucht entstehen lassen. Wir sehen also, dieses Vertrauen von Paulus kommt nicht aus seinem Selbstbewusstsein. Das hat er gerade mal auf die Seite gestellt. Sein Vertrauen kommt aus seiner Beziehung zu Gott. Das ist Grundlage seines Vertrauens. Gott ist seine Grundlage. Es kommt aus der Tatsache, dass dieser ihn zu diesem Dienst berufen und befähigt hat. Und das reicht ihm aus. Dass Gott ihn berufen und befähigt hat, reicht ihm aus. Und da stellt sich die Frage, woraus beziehst du deine Zuversicht für das begonnene Jahr 2023? Du erwartest, dass der neue Job dir gibt, was du dir erhoffst. Du hast deine Beziehung begonnen und nun hoffst du, dass diese Beziehung dir gibt, was dir noch zu deinem Glück fehlt. Du sagst dir, dass du die Fehler, die du im vergangenen Jahr gemacht hast, im kommenden Jahr nicht wiederholen wirst, sondern dein Verhalten gegenüber Menschen oder auch im Umgang mit deinen Mitteln, mit deinen Investments zum Beispiel, nicht mehr machen wirst. Du wirst nicht mehr in diesen Fonds oder in diese Aktie investieren, du wirst in eine andere Aktie investieren, dann wird alles besser. Ist das deine Zuversicht? Paulus kannte seine Berufung und folgte ihr selbst, wenn er Rückschläge erlebte. Und das erlebte er einmal zum Beispiel, blieb er vor einer Stadt, scheinbar tot, gesteinigt, liegen. Was macht er? Also wenn er zum Bewusstsein kommt, steht er auf und geht seinen Weg weiter. Nichts kann ihn von seiner Berufung abhalten, auch wenn er Rückschläge, Gefahr für Leben und Leid erlebt. Die Frage ist, kennst du deine Berufung? Kennst du deine Berufung? Weißt du, wozu Gott dich berufen hat, gemacht hat? Kennst du den, der dich berufen hat? Und wozu hat dich Gott berufen? Weißt du das? Lebst du Gottes Berufung aus, ob du Erfolg hast oder nicht? Erfolg ist kein Maßstab dafür, dass ich in meiner Berufung lebe oder nicht lebe. Jeremia hatte keinen Erfolg. Jeremia hat prophezeit und was ist mit dem, was er prophezeit hat, gemacht worden? Es ist verbrannt worden, er ist ins Loch gesteckt worden. Nichts von dem, was er eigentlich bemüht war zu tun, nämlich das Volk Israel vom Schlimmen und Ungemach zu bewahren, hat er erreichen können. Trotzdem war er in folgender Berufung Gottes, weil er hat das weitergegeben, was Gott ihm gegeben hat. Also, Erfolg ist nie in sich ein Gradmesser dafür, dass wir in der Berufung leben. Es kann durchaus sein, dass wir scheinbar keinen Erfolg haben, aber der Erfolg kann sein, dass wir Gott gegenüber treu sind. Paulus war treu. Er erlebt in Korinth, dass er erfolgreich war. Er konnte sagen in 1. Korinther 9,2: Wenn ich anderen nicht ein Apostel bin, so bin ich es doch wenigstens euch, denn das Siegel meines Apostelamtes seid ihr im Herrn. Also es gab Leute, die gesagt haben: Paulus, wer ist das? Irgend so ein Christ. Irgend so einer, der auch meint, was zu sagen, zu haben, für uns ganz normaler kleiner Wicht. Aber für die Korinther, für ein paar, die dort gläubig geworden ist, war er ihr von Gott Gesandter, der ihn im Gehorsam zum Evangelium gebracht hat. Aber es ist nicht alles, was Paulus Grundlage für seine Zuversicht, für seinen Freimut gibt. Paulus stellt den Dienst des Gesetzes, den Dienst des Geistes gegenüber in diesem Text. Ja, der Dienst des Gesetzes ist der Tempelgottesdienst, den das Volk seit seiner Befreiung aus Ägypten dann in der Wüste begonnen hat und in Unterbrechung im babylonischen Exil, wo es nicht möglich war, dann wieder im zweiten Tempel bis zum Ende des zweiten Tempels diesen Dienst ausgerichtet hat. Und davon sagt Paulus, dieser Dienst geschah in Herrlichkeit. Aber er sagt, das Verrückte ist, dass dieser Dienst ein Dienst des Todes ist. Warum ist es ein Dienst des Todes? Weil das Gesetz sagt, dass nur der lebt, der alle die Worte tut, die im Gesetz sind. Und gleichzeitig sagt das Wort Gottes, dass niemand in der Lage ist, alles zu halten. Und insofern war es im Prinzip ein Dienst zum Tod. Und trotzdem sagt Paulus, dass dieser Dienst große Herrlichkeit hatte, die daran sichtbar wurde, dass Mose mit glänzendem Gesicht immer wieder aus dem Zelt der Begegnung kam, wenn er mit Gott zusammen war, dann hatte er ein leuchtendes Gesicht. Deshalb hat er dann dieses Tuch über den Kopf getan, damit die Leute nicht irgendwie halber geblendet sind. Und dann sagt er, wenn schon dieser Dienst herrlich war, wie viel mehr ist der Dienst voller Herrlichkeit, der zum Leben führt. Der Dienst am Evangelium. Wie viel herrlicher ist der Dienst? Wenn schon der Dienst zum Tod so viel Herrlichkeit hatte und Gott im Prinzip auch darin war. Er hat ja die Stiftshütte mit seiner Herrlichkeit erfüllt. Er hat den Tempel in Jerusalem mit seiner Herrlichkeit erfüllt. Wie viel mehr würde der Dienst zum Leben Herrlichkeit haben? Und das gibt Hoffnung, das gibt Freimut. Wenn ich weiß, wenn das etwas Größeres, etwas Herrlicheres vor mir steht und ich Teil davon sein darf, das gibt Freimut. Deshalb sagt er, da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor. Ja, ihr mögt euch erinnern an die Definition ganz am Anfang von Freimut. Dieses mutig, dieses Freiheit zu reden und so weiter. Diese Hoffnung ist also befreiend. Sie hat konkrete Konsequenzen. Ich habe mich dann gefragt, was es bedeutet, wir gehen mit großer Freimütigkeit vor. Was bedeutet das eigentlich? Hört sich irgendwie komisch an. Kann man nicht so richtig was anfangen. Und dann habe ich nachgegraben und das hier verwendete Wort bedeutet so viel wie nutzen, gebrauchen, einsetzen. Also wir gebrauchen die Freimütigkeit, wir nutzen sie, wir setzen sie ein als etwas, was uns gegeben ist. Ich habe mir dann vorgestellt, wie man sich das praktisch vorstellen kann und da gibt es ja manche von euch arbeiten in solchen Firmen, da kommst du nur rein mit so einer Karte, mit so einer Chipkarte. Und je nachdem, wie die programmiert ist, kommst du nur in die Eingangshalle und dann die Stände. Oder du kommst, je nachdem, bis in den Hochsicherheitsbereich, wo die ganzen Daten liegen und die ganze IT-Infrastruktur oder das ganze Geld liegt oder was immer. Ja, je höher die Clearance, umso höher ist man auch im Ansehen. Und diese Freimütigkeit ist vergleichbar mit dieser High Clearance. Wir haben die höchste Clearance im Reich Gottes. Wir kommen mit unserem Ausweis bis direkt zu Gott. Und das 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr, für den Rest unseres Lebens haben wir diesen Zugang. Es ist noch mehr. Es ist wie, im Prinzip, wie ein Diplomatenausweis. Ja, man sieht es ja in manchen Krimis, da sind dann die Diplomaten, die irgendwas anstellen und die lokale Polizei kann ihnen nichts anhaben. Sie können sie nicht verhaften, weil sie diplomatische Immunität haben. Und auch das ist ein Bild dafür, wie es uns geht. Wir haben diese Freimütigkeit. Letztendlich, selbst wenn wir von der lokalen Autorität eingekastet werden, wenn wir, weil wir halt Christen sind, verfolgt werden, wenn wir, je nachdem, sogar Kopfkürze gemacht werden, all das kann uns, unserem eigentlichen Wesen, überhaupt nichts anhaben. Das perlt an uns ab. Es hat keine Auswirkung auf unseren geistlichen Menschen in uns. Wir haben in der Silvesterpredigt schon gesehen, was das Wesen, was das Wissen um das unerschütterliche Reich, das wir empfangen werden, mit uns machen kann. Ja, da ging es ja, dass wir eine große Hoffnung haben, weil wir auf das unerschütterliche Reich schauen und zugehen, weil uns das verheißen ist, dass wir es empfangen werden. Hier nun geht es um die tatsächliche Substanz unserer Zuversicht. Mose, so demütig er war, hat nicht nur wegen Volk die Decke über den Kopf gemacht. Paulus sagt, Mose hat es auch getan, damit das Volk nicht das Vergehen der Herrlichkeit mitbekommen hat. Ja, er war demütig, aber ganz so demütig war er doch. Er war halt immer noch Mensch. Und er wollte nicht, dass die sehen, oh, der vergeht und der ist hinterher ein ganz normaler Mensch. Und deshalb hat er die Decke auf den Kopf gelassen, bis er wieder zu Gott reingefallen ist und so weiter. Also so sagt es Paulus, ich kann es nachlesen, wenn er denkt, ich erzähle dir Wort jetzt. Wir haben es gelesen eigentlich. Diese Furcht, dass wir es mit etwas Vergehen zu tun haben, brauchen wir nicht zu haben, sagt Paulus. Wir haben es nicht mit etwas Vergehen zu tun. Gottes Gnade, sein Wohlwollen über uns und unserem Leben vergeht nicht mehr, weil Jesus in uns lebt, der nicht vergeht. Die beständige Gegenwart Jesu durch den in alle Ewigkeit mit uns verbundenen Heiligen Geist, diese Gegenwart Jesu, die vergeht nicht. Weswegen wir nicht mit einer Decke herumlaufen müssen. Paulus sagt, dass wir uns nicht verhalten wie Mose und die Israeliten, die eine Decke auf sich haben und so nicht die Herrlichkeit sehen können, die auf sie wartet. Ja, das ist so. Israeliten haben eine Decke auf sich und sie nehmen diese Decke nicht ab. Paulus sagt aber, wenn sie die Decke abnehmen, dann erkennen sie. Und dass auch aus dem israelitischen Volk, aus dem jüdischen Volk, Menschen zum Glauben kommen können, davon ist die Lena ein direktes Zeugnis. Es ist nicht unmöglich, dass diese Decke weggenommen wird. Deshalb sagt er, also wir leben nicht mit der Decke, sondern wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Und auch diese Stelle haben wir uns vor ein paar Wochen am 18.12. angeschaut, wo es um unsere Existenz als Kinder Gottes geht, was wir als Kinder Gottes mal sein werden. Wir brauchen uns nicht scheuen, Gott anzuschauen. Das, was bis Jesus, bis zur Ankunft Jesu, unmöglich war, dass man Gott anschauen konnte. Das ist mit Jesus nun Realität möglich gewesen. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Man konnte Gott sehen. Und wir können Gott im Prinzip auch sehen. In Jesus, wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir sein Wesen, sein Handeln, sein, und das sehen wir in seinem Wort, das uns überliefert worden ist, wo sein Herz und sein Wesen zu sehen und sind und wo er sich offenbart hat. Und wenn wir das tun, dann werden wir verwandelt, sagt unser Text. Und das hier verwendete Verb ist im Präsens passiv, das heißt immer dann, wenn wir uns Jesus aussetzen, wenn wir ihn anschauen, werden wir verwandelt. Jedes Mal. Jedes Mal wird dieser Verwandlungsprozess fortgesetzt. Es ist wie bei einer Fotografie. Ich weiß nicht, wer Fotograf ist. Sich mit Fotografie etwas auskennen. Früher hat man dann einfach nur einen Klick gemacht, dann musste man noch am Rädchen drehen und Belichtungszeit einstellen und die Filmempfindlichkeit einstellen. Also das kennt man heutzutage nicht, da macht man einfach automatisch Klick und alles geht. Aber wie gesagt, früher, wenn man ein Bild haben wollte mit einer großen Tiefenschärfe, das heißt, in dem nicht nur die vordergründigen, sondern auch die hintergründigen Details erkennbar waren, dann musste man entsprechend was machen. Und zwar seht ihr hier eine Rose. Sollte eigentlich rot sein, aber nein, da ist es blau, wie auch immer. Ursprünglich war sie rot. Da sieht man die Rose im Vordergrund und hinten dran ist alles geblurrt, wie es auf Englisch heißt. Warum ist es so? Wegen dieser und dieser Zahl in der Hauptsache. Das ist die Zahl für die Blende. Und hier ist die Blende ganz offen. Und die Verschlusszeit ist sehr hoch. Eine Tausendstel Sekunde. Also das macht wirklich. So schnell kannst du nicht blinzen. Und schon ist das Bild eingefangen. Das bedeutet, dass nur das Licht von dieser Rose reflektiert wird und dann auf den Sensor oder auf den Bild, auf den Filmtest, wie es früher war. Hier haben wir ein Bild, bei dem man noch relativ weit hinten, ja, durch den Beamer ist es weniger möglich, aber das Originalbild, dann sieht man die Details noch, fast schon noch die Nummernschilder von den Autos. Warum?
weil wir hier die Blende, Blendenzahl sehr hoch ist, das heißt, die ist sehr klein. Also kaum ein Loch drin mehr zu sehen. Und die Verschlusszeit ist relativ hoch mit einer 250. Sekunde. Das bedeutet, das Licht von hier hinten hat noch Zeit, den Weg zu machen auf den Sensor und kann so seinen Abdruck machen auf den Sensor. Ja, so funktioniert die Fotografie. Das heißt, je länger wir uns dem Bild oder ja, dem Bild Jesu aussetzen, umso mehr gewinnt Jesus in unserem Leben an Tiefe und an Schärfe. Umso mehr werden wir immer mehr in sein Bild hinein verwandelt. Umso mehr wird unser geistiges Leben, was irgendwie flach scheint, gewinnt an Tiefe, wird dreidimensional oder noch mehrdimensional, weil Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit sich in uns einprägen kann. Das beginnt jetzt schon. Es wird vollendet, wenn wir mal Jesus gegenüberstehen und dann so nochmal so der richtige Wahnsinnsflash kommt und wie Johannes sagt, und wir ihn sehen und wir dann in vollkommen verwandelt werden, auch mit der Verwandlung unseres Leibes in Jesus hinein, in sein Bild. Ja, wir haben hier auf der Erde noch unsere Moods, unsere Stimmungsschwankungen. Wir haben schlechte Tage und gute Tage. Aber Jesus ist durch den Heiligen Geist immer da. Der dreieinige Gott ist immer da. Wir sind nicht mehr allein und deshalb haben wir diese große Freimütigkeit, diese große Zuversicht, dieses ungebremste Vertrauen, dass Gott das, was er angefangen hat, mit uns auch vollenden wird. Kommen wir dazu, die Freimütigkeit, die wir jetzt schon haben, auch zu leben. In Hebräer 4,16, heute reichen wir die 35 Minuten nicht. Das sieht hier schon mal aus. In Hebräer 4,16 lesen wir: Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wenn wir nur gelegentlich bei Gott aufschlagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir rechtzeitige Hilfe bekommen, relativ oder im Verhältnis zu unserer Gegenwart hin bei Gott. Ja? Also wenn ich selten bei Gott bin, dann kann ich auch ihn auch selten um seine rechtzeitige Hilfe bitten. Wenn ich möglichst oft bei Gott bin, dann habe ich die Chance, dass ich wirklich immer dann, wenn ich Hilfe brauche, auch Hilfe bekomme. Oder? So. Naja, also rein statistisch gesehen schon. Wenn ich mein Auto regelmäßig in die Garage bringe zum Service, dann ist die Chance, dass das dort alles erledigt wird, was kaputt ist relativ groß. Wenn ich die Abstände groß mache, dann geht halt manches Mal etwas durch die Lappen. Und ich würde mal sagen, das ist vielleicht ein ganz gutes menschliches Bild. In Psalm 14, Vers 6 heißt es, die Pläne des Elenden wollt ihr zu Schanden machen, aber seine Zuflucht ist der Herr. Jetzt fragt ihr euch, was das mit unserem Text oder mit unserem Thema zu tun hat. Das sagt ihr Elberfelder, die Lutherbibel schreibt, euer Anschlag wider den Armen wird zu Schanden werden, denn der Herr ist seine Zuversicht. Also hier ist Zuversicht und Zuflucht sind so Synonym. Denn wenn ich die Aussicht habe auf eine Zuflucht, dann gibt es mir Zuversicht in der Situation, in der ich bin. Ja, wenn ich weiß, da oben auf dem Berg, und ich kann den noch erreichen, dort ist eine Burg. Und wenn die Feinde da hinten sind und ich schnell genug laufe, dann erreiche ich die Burg, das ist meine Zuversicht. Ja? Und das ist genau dieses Bild, was hier in diesem Psalm vorhanden ist. Gott ist unsere Zuflucht. Und wenn wir bei ihm sind, und ich meine, es ist ein Jakobusbrief, was heißt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ja, wir sollen uns zu Gott nahen, dann sind wir im Bereich seiner Zuflucht, dann sind wir im Bereich seines Schutzes und dann haben wir vollkommene Zuversicht, dass uns nichts passieren kann. Wenn wir ungerecht behandelt werden, wenn uns Gewalt angetan wird, wenn wir übervorteilt werden, dann haben wir einen Ort, wo wir hingehen können. Jederzeit. Es gab immer wieder Situationen in meinem Leben, wo ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Situationen, in denen ich aber nichts ändern konnte. Ja, Situationen, wo ich wusste, dass ich mich sogar gegen den Gesalbten des Herrn wenden würde. Also jemanden geistlichen Hand. Und ich mich schuldig machen würde. Und dann bin ich zu Gott gegangen. Und habe ihm gesagt, Gott, das sind deine Leute. Das ist dein Problem. Kümmer du dich darum. Und erstaunlicherweise hat sich Gott gekümmert. Das ging auf eine Weise und in einer Geschwindigkeit, die ich nicht erwartet hatte. Aber Gott hat gehandelt. Wenn wir also nicht darin festgelegt sind, wie Gott handeln muss, wenn wir es ihm anbefehlen, wie er handelt und dass er handelt, dann wird er wahrscheinlich uns schnell seine Hilfe sehen lassen. Sein Handeln sehen lassen. Gott sagt in Jesaja 65, 24, und es wird geschehen, ehe sie noch rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Manchmal ist es so, dass Gott, bevor wir überhaupt auf die Idee kommen, ihn zu bitten, dass er schon handelt, weil er weiß, um was es geht und wie kritisch die Geschichte ist. Kommen wir also zum zweiten Punkt von freimütig leben im Gebet. Und da heißt es, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen tun. Die größte Freimütigkeit, das sehen wir hier, die entsteht da, wo wir das bitten, was Gottes Wille ist. Oder? Wenn ich weiß, dass das, was ich bitte, Gottes Wille ist, dann kann ich beten wie ein Weltmeister. Weil ich weiß, ich kann nicht fehlgehen. Gott wird handeln. Vielleicht jetzt nicht, aber er wird handeln, weil er hat es verheißen. Es ist sein Wille, dass das passiert. In meinem schon erwähnten Beispiel war es Gottes Wille, dass ich mir nicht selbst helfe. In Römer 12, 19 heißt es, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn ich im Gebet Dinge, die mich ärgern, die ungerecht sind, die mir den Nerv ziehen, zu Gott bringe und sage, Gott, das ist deine Sache. Ich kann mir nicht helfen oder du verbietest mir selber zu helfen. Also kümmere du dich. Du hast gesagt, dass deine Rache ist. Wenn es da etwas zu rächen gibt, wenn es da etwas zu tun gibt, tue. Römer 12, 14. Segnet ihr euch verfolgen, segnet euch gut nicht. Wir können sicher sein, wenn wir uns entscheiden, Menschen zu segnen im Gebet, dass Gott dann dieses Gebet hört. Wenn wir das segnen, was Gott segnen will und segnen kann. Das heißt, wir können Menschen segnen, aber wir müssen nicht unbedingt ihr Handeln segnen, ihren Lebensstil segnen, wenn dieses Handeln oder dieser Lebensstil von Gottes Wort und Willen abweicht. Kommen wir zum vierten und letzten Punkt. Freimütigkeit gewinnen. Da ist es in 1. Johannes 3,21: Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Hier sehen wir im Prinzip wieder die Verknüpfung: Gottes Willen tun und den Gottes Willen beten, und dann haben wir Freimütigkeit. Aber es hat noch mehr zu tun. Wir haben Freimütigkeit zu Gott, und was manchmal geht uns die Freimütigkeit verloren. Warum? Weil unser Herz uns verdammt. Jetzt bin ich wieder da. Weil unser Herz uns verdammt. Und warum tut es das? Warum kann unser Herz uns verdammen? Warum kann unser neues Herz uns verdammen? Oder verurteilen, besser gesagt, weil wir nicht mehr in der Beziehung zu Gott sind. So wie wir wissen, dass diese Beziehung aussehen sollte. Weil wir in Gleichgültigkeit leben oder in Sünde und Kompromiss. Dann kommt dieses neue Herz, wird aktiv und sagt uns: Hey, du bist irgendwie abgekommen vom Weg. Und es verurteilt uns, und das zu Recht. Das tut es, damit wir wieder auf den richtigen Weg zurückkommen. Es verurteilt uns nicht zum Tode, aber es verurteilt unser Handeln, damit wir wieder auf den richtigen Weg zurückkommen. Das heißt, wenn uns unser Herz verurteilt, dann dürfen wir umkehren und uns wieder voll und ganz auf Gott ausrichten. In 1. Johannes 3,19 heißt es: Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, und wir werden von ihm und vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Dass, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Wie kommen wir zur Ruhe? In Johannes 3,1 heißt es: Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. So kommen wir zur Ruhe. Indem wir unseren Beistand, den wir haben, aktiv werden lassen, uns wieder zurechtzubringen, uns wieder auf die Spur zu bringen, mit Gott auf seinen Weg wieder zurückzuführen, so wie es im Gleichnis vom verlorenen Schaf heißt, dass der gute Hirte das verlorene Schaf zurückholt und es wieder zur Herde bringt. Wir haben diesen Beistand, selbst wenn wir gesündigt haben und uns selbst kaum verzeihen können, was oft der Fall ist, gerade unter Christen, dass man, wenn man etwas getan hat, was irgendwie man denkt, ja, oder man weiß, es ist eigentlich total daneben, dann hat man das Gefühl, also Gott mag mir verzeihen, aber ich kann mir das fast nicht verzeihen. Und trotzdem haben wir einen Fürsprecher, der uns da hilft, der uns wieder hilft, auch sein stellvertretendes Opfer anzunehmen und wieder zur Ruhe zu kommen. Und wenn wir in diese Ruhe wieder kommen, dann kommen wir wieder in die Freimütigkeit. Ja, also ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber wenn ich weiß, ich habe gesündigt, dann habe ich nicht das Gefühl, ich hätte jetzt wahnsinnig Vollmacht beim Beten zum Beispiel. Dann denke ich, erst muss ich mein Leben in Ordnung bringen, erst muss ich meine Sünde bekennen vor Gott, erst muss ich das bereinigen. Und erst dann kann ich erwarten, dass ich wieder irgendwie vor Gott auftreten kann. Aber das ist die Freimütigkeit, die mir meine eigene Sünde genommen hat und die Gott wiederherstellen will. Durch das Wirken des Heiligen Geistes, durch das Wirken Jesu. Und dann bekommen wir unseren Freimut wieder zurück, mit dem wir mit Zuversicht in ein neues Jahr gehen können. Amen. Lass uns aufstehen, ich will noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir von dir einen Freimut geschenkt bekommen haben, der unglaublich ist. Wenn wir diesen Freimut gebrauchen, wir Dinge tun können, die für Generationen von Gläubigen, besonders des Alten Testaments, undenkbar waren. Wir dürfen im Geiste zu dir in den Himmel vor deinen Thron kommen. Und wir dürfen wissen, dass wir von dir gehört werden. Ich preise dich für den Freimut, ich preise dich für die Zuversicht, die dieser Freimut uns gibt, diese Freiheit im Handeln. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, in diesem Freimut zu leben, ihn wirklich in Anspruch zu nehmen, in uns nicht rauben zu lassen, dadurch, dass wir uns in Sünde verstricken, in Gleichgültigkeit abgleiten. Ich bitte dich darum, dass du uns dabei hilfst, deines Namens willen. Amen.